Ja, ich möchte heute über das Thema das Wirken des Heiligen Geistes oder allgemeiner formuliert der Heilige Geist mit euch sprechen. Das ist natürlich ein Riesenthema, von daher werde ich natürlich vieles nur anreißen können und werde nur an sehr einzelnen Stellen natürlich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Aber wir gucken einfach mal. Es werden natürlich viele Bibelstellen kommen. Die müsst ihr euch natürlich nicht alle merken. Aber lasst euch einfach mal drauf ein, so als ersten Eindruck. Und wir gucken einfach mal, wo wir dann so landen. Ich würde gern mal zu Beginn mit so ein paar Grundinfos zum Heiligen Geist anfangen. Also, was ist das eigentlich? Wer ist das eigentlich? Zunächst mal erfahren wir, der Heilige Geist, hebräisch Ruach oder griechisch Pneuma in der Bibel, heißt übersetzt erstmal Wind, Atem, Wehen oder eben auch Geist. Also an dieser Wortwahl merkt ihr schon, Heiliger Geist heißt Bewegung, da ist Leben drin, er ist was Aktives, ist nicht einfach nur da, sondern er wirkt, eben wie der Wind auch in Bewegung ist. Wie man ihn selber oft nicht sehen kann, aber man sieht seine Auswirkungen. Die Bibel sagt, der Heilige Geist ist Gott. Es gibt sehr spannende Bibelstellen, wo ziemlich schwarz auf weiß drin steht, dass Jesus Gott ist. 1. Johannes 5,20 zum Beispiel. Das haben wir beim Heiligen Geist nicht so direkt, aber wir haben Bibelstellen, aus denen das so ein bisschen indirekt hervorgeht. Also in Philipper 3 heißt es zum Beispiel über Christen, dass sie dem Geist Gottes dienen. Also da ist offensichtlich schon so eine Gleichsetzung mit Gott da. Oder in der Offenbarung, der Herr hat mich gesandt und sein Geist. Das ist ein sogenannter Parallelismus, den man auch im Alten Testament oft findet, dass da durch eine bestimmte Form der Wiederholung Dinge in einem Satz gleichgesetzt werden. Also der Satz hier heißt im Prinzip, der Herr hat mich gesandt und sein Geist hat mich gesandt, also beide sind Gott, so ungefähr. Ja, ganz wichtig auch der Punkt, der Heilige Geist ist eine Person. Man hört das manchmal so, dass der Heilige Geist die Kraft Gottes ist und sowas. Das ist auch richtig, aber das darf nicht so zu dem Fehlschluss verleiten, dass der Heilige Geist einfach so eine unpersönliche Energie oder sowas ist, sondern er ist eine Person, wie auch Gott der Vater und Jesus Christus. Kann man an solchen Stellen sehen, wie hier in der Apostelgeschichte, wo der Heilige Geist sagt, sondert mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Ja, also der Heilige Geist spricht, er ist hörbar, er ist wahrnehmbar als Person und er sagt, sondert mir die beiden für meine Aufgabe raus. Also ihr seht, der Heilige Geist handelt und denkt und redet auch hier durchaus mit einem eigenen Gewicht. Ein erster kritischer Punkt, manche Leute sagen, Gebet zum Heiligen Geist ist nicht in Ordnung, das wäre nicht biblisch, das kann ich so nicht erkennen. Ein Theologe hat mal sehr pfiffig auf eine Stelle hingewiesen in Hesekiel 37, wo dem Propheten gesagt wird, weissage dem Geist, Ruach im Hebräischen, und sprich zu dem Geist, ja. Also verstehe ich so, dass das relativ deutlich eine Aufforderung ist, auch mit dem Heiligen Geist in Kontakt zu treten, ihn anzusprechen. Und ich sag mal so, wenn man zu einer Kirche gehört, die so die ganzen altkirchlichen Bekenntnisse teilt, da ist ja auch ganz klar gesagt, der Heilige Geist ist Gott, wie Gott der Vater und der Sohn Jesus Christus auch. Und wenn der Heilige Geist Gott ist, dann ist es natürlich auch logischerweise in Ordnung, mit ihm zu sprechen. Aber hier wäre schon so ein biblischer Anhalt, sage ich mal. Ein ganz wichtiger Unterschied zwischen Altem Testament und Neuem Testament ist auch zu bedenken. Wenn wir mal ins Alte Testament gucken, dann sehen wir, die Gabe des Heiligen Geistes ist da oft nur für einzelne Personen und dann auch oft nur für eine bestimmte Aufgabe oder nur für eine bestimmte Zeit. Also man sieht das ganz oft, dass ein Prophet oder ein König Israels oder so für eine bestimmte Aufgabe oder so gesalbt wird mit dem Geist. Und in Psalm 51 zum Beispiel, da konnte König David beispielsweise noch beten, nimm deinen Geist nicht von mir, nachdem da diese Ehebruchgeschichte und dieser Schreibtischmord an Uriah gewesen ist, betet David zu Gott, nimm deinen Geist nicht von mir. Warum? Weil zur Zeit des Alten Testaments das durchaus passieren konnte, dass der Heilige Geist eben dann wieder ging, weil dass er sozusagen Wohnung nimmt, dauerhaft in einem Menschen, das war, soweit ich das verstehe, damals noch Zukunftsmusik, kann man sagen. Und das ist das unerhört Neue, was dann im Neuen Testament bei Pfingsten passiert. Apostelgeschichte 2, die Ausgießung des Heiligen Geistes auf alle Gläubigen. Das nennen Theologen manchmal die sogenannte Demokratisierung des Geistes. Mal gucken, wer das nachher an der Tür noch weiß. Ich frage es mal ab. Nein, Quatsch. Also das ist das fundamental Neue, was mit Pfingsten kommt. Die ganze Gemeinde der Gläubigen Gottes, die ganze Gemeinde Gottes bekommt den Heiligen Geist verliehen. Das ist eben der Unterschied. Das Alte Testament blickt voraus auf dieses Ereignis, aber da ist es eben noch nicht erreicht. Dann muss man außerdem auch unterscheiden zwischen der Gabe des Heiligen Geistes und der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das wird manchmal nicht so ganz klar gekriegt. Die Gabe des Heiligen Geistes, das ist ähnlich wie eine Bekehrung zu Jesus Christus etwas Einmaliges. Also ich komme zum Glauben an Jesus Christus und irgendwie im Zusammenhang mit diesem Ereignis zieht der Heilige Geist in mich ein. Er erwählt mich als seine Wohnung, als Tempel Gottes, menschlicher Tempel Gottes sozusagen. Und dann ist er da. Aber das Neue Testament kennt darüber hinaus auch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das vergleiche ich immer ganz gerne, ich sag mal so, mit einem Radio, das die ganze Zeit grundsätzlich an ist, aber manchmal kann man den Regler so ein bisschen lauter drehen, sodass es richtig schön Sound gibt. Und dann geht so ein bisschen mehr die Post ab. Vielleicht kann man sich so das ein bisschen mit der Erfüllung im Heiligen Geist vorstellen. Ich habe ihn als Kind Gottes, ich habe ihn als Jünger Jesu, aber es gibt Zeiten, wo der Heilige Geist irgendwie besonders mächtig in mir wirkt. Also wo ich irgendwie in einer besonderen Vollmacht Dinge tue, wo ich eine geistlich sehr, sehr intensive Zeit habe, wo ich merke, da ist gerade Gott irgendwie in mir in Bewegung. Oder wenn ich gerade eine Gabe, die Gott mir gegeben hat, so richtig mit Kraft auslebe. Oder wie auch immer, die Erfüllung des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist, der in mir präsent ist, dreht so richtig auf. Noch ein Punkt zu diesen Grundinfos. Es gibt manchmal so ein bisschen die Befürchtung vor einem Zwei-Stufen-Christsein. Dass also so ein bisschen der Eindruck entsteht, es gibt so die normalen Christen und die, die besonders im Heiligen Geist unterwegs sind. Grundsätzlich gilt erstmal, schreibt Paulus in 1. Korinther 12, wir als Christen sind alle im selben Geist getränkt. Ja? Also es gibt nicht Christen, die den Heiligen Geist haben und Christen, die ihn nicht haben. Das ist, soweit ich das verstehe, ein bisschen widersinnig. Aber wie gesagt, es kann halt eben sein, dass der Heilige Geist manchmal eben besonders spürbar ist. Und man muss natürlich auch sagen, es gibt bestimmte Gemeindeströmungen oder Gemeinden, die da vielleicht auch offen dafür sind. Also kein Zwei-Stufen-Christ sein. Aber genau, grundsätzlich ist, glaube ich, in vielen Gemeinden da durchaus auch noch Potenzial nach oben, wo man auch mal gucken kann, wie sind andere Christen da unterwegs. Eine Frage wäre, was macht denn der Heilige Geist eigentlich? Jetzt haben wir uns so ein bisschen angeguckt, wer ist der Heilige Geist? Was sind sozusagen seine Grundfunktionen, nenne ich es mal so? Jetzt noch mal ein bisschen Fokus darauf, wofür ist der Heilige Geist denn zuständig? Also was ist sein Werk? Wir erfahren zunächst ganz am Anfang der Bibel, der Geist Gottes ist Erhalter und Schöpfer dieser Welt, zusammen mit dem Vater und dem Sohn. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir, der Geist Gottes schwebte über den wogenden Wassern. Also er war schon bei der Schöpfung präsent und am Wirken. Das aber natürlich nicht alles. Der Heilige Geist ist außerdem Paraklet. Das ist ein Wort, was im Griechisch der Bibel vorkommt. Parakletos, vom griechischen Wort Parakaleo, was bedeutet bitten, auffordern, ermahnen, ermutigen, trösten. Das ist schwierig, das in einem Wort zu übersetzen, weil ihr merkt schon, das hat eine sehr große Breitband, ein großes Bedeutungsspektrum. Also der Heilige Geist wirkt in unser Leben hinein, indem er Dinge in uns anstößt, indem er uns in eine bestimmte Richtung in Bewegung setzt und manchmal auch korrigiert, aber genauso auch tröstet. Der Heilige Geist begabt und rüstet aus. Es gibt sozusagen Gabenlisten im Neuen Testament, Römer 12, 1. Korinther 12 und so weiter, wo einfach mal so ein paar Dinge aufgelistet sind, was der Heilige Geist alles so der Gemeinde Jesu schenkt. Da kommen wir gleich noch drauf. Grundsätzlich ist erstmal wichtig, es gibt bestimmte Begabungen, die Gottes Geist einsetzt, um der Gemeinde Jesu zu dienen, um die Gemeinde aufzubauen und das Zeugnis von Jesus Christus voranzutreiben. Können ganz verschiedene Dinge sein. Manche sind ja, ich sag mal, ein bisschen deckungsgleich mit Dingen, die ich sowieso von meiner Veranlagung her kann. Aber manchmal schenkt der Heilige Geist auch so stracks von oben, sage ich mal, eine Fähigkeit, die man vorher noch nicht so unbedingt konnte. Gibt's beides. Der Heilige Geist erinnert an Jesu Worte und er leitet in alle Wahrheit, heißt es im Johannesevangelium. Also wir haben zum einen das Wirken der biblischen Propheten, das Wirken der Apostel, wir haben die Worte und die Taten Jesu, wir haben die aufgeschriebene Bibel, aber nichtsdestotrotz haben wir auch die Verheißung, der Heilige Geist bleibt bei euch. Jesus ist zurück in die himmlische Herrlichkeit gegangen, aber er sagt einmal, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Also jetzt habt ihr nicht alle Infos vorliegen und jetzt seht dazu, wie ihr klarkommt. Nein, mein Geist ist bei euch. Ich bin mitten unter euch durch ihn und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Also alles, was ihr über Gott, über euch, über das Miteinander zwischen Gott und euch, über euer Leben als Christen wissen müsst und so weiter, der Heilige Geist zeigt es euch. Er leitet in alle Wahrheit und da, wo er wirkt, stellt er Jesus Christus in den Mittelpunkt. Ein eher unbequemerer Punkt, der Heilige Geist legt auch Sünde offen. Da heißt es zum Beispiel in Johannes 16, der Heilige Geist wird die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das hören wir nicht immer so gerne, aber auch das tut er. Gott kommt natürlich nicht an und macht uns nieder und macht uns klein und sagt uns, wie schlecht wir sind, sondern wenn er Sünde offenbart, heißt das immer, er möchte uns zurückgewinnen. Ja, also die ausgebreiteten Arme Gottes sozusagen erwarten uns und hoffen, dass wir wieder dahin zurückkommen. Aber ja, manchmal muss der Heilige Geist auch eben ehrlich und aus Liebe schonungslos ehrlich die Wahrheit aussprechen und sagen, hör mal, da bist du auf dem Weg, das führt dich von Gott weg und nicht zu Gott hin. Ein letztes dazu finde ich auch besonders schön, hängt vielleicht damit ein bisschen zusammen. Der Heilige Geist betet für uns. Er ist ein Fürbitter. Ja, Römer 8, diese schöne Bibelstelle. In gleicher Weise nimmt der Geist Gottes sich unserer Schwachheit an. Jetzt ist es toll. Also meine Schwachpunkte, meine Tiefpunkte, er weiß darum und er nimmt sie mit ins Gebet. Denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Auch mal so ein Satz, über den man nachdenken kann. Er tritt mit einem Seufzen für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann. Also selbst wenn kein Mensch gerade für mich beten sollte, der Heilige Geist hat mich im Blick und er tritt vor Gott für mich ein. Ja, eigentlich hätte ich jetzt an diesem Punkt meines Vortrags das Thema die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das ist ja auch ein etwas schwieriges Thema. Ich hätte große Lust, was dazu zu sagen. Ich fürchte, es führt aber ein bisschen zu weit und dann wird es ein bisschen zu lang. Jesus spricht ja an einer Stelle mal über die Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben werden kann. Auch nach dem Tod in der Ewigkeit nicht. Wenn jemand von euch dazu Fragen hat, sprecht mich sonst einfach nachher gerne nochmal an. Aber für hier lassen wir es erstmal beiseite. Ich würde gerne mit euch gucken auf eines meiner Schwerpunktthemen heute. Die Gaben des Heiligen Geistes. Wer von euch weiß, was die erste in der Bibel erwähnte Geistesgabe ist? Vielleicht einfach mal reinrufen, irgendeine Idee?
Der Glaube?
Ja, auch. Aber ich meinte noch was anderes. Okay, ist auch ein bisschen schwierig zugegeben. 2. Mose 31, Bezalel. Ein Mann aus Israel, der Erbauer der Stiftshütte. Ja, die Stiftshütte ist ja dieses tragbare Zeltheiligtum, diese tragbare Wohnung Gottes, die die Israeliten auf der Reise aus Ägypten nach Kanaan für Gott errichtet haben. Und über diesen Bezalel heißt es, er wurde mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und kunsthandwerklichem Geschick. Das hat mich irgendwie sehr gefreut. Also die erste ausdrückliche Geistesgabe in der Bibel ist eine kreative Gabe, eine künstlerische Gabe zur Ehre Gottes. Ich glaube, das haben wir manchmal gerade in der evangelischen Kirchenfamilie so ein bisschen aus dem Blick verloren. Auch die Kunst, die Schönheit, auch die Optik, die Ästhetik kann im Dienst Gottes stehen und tut sie auch in der Bibel ganz oft. Und der Heilige Geist begabt sogar ausdrücklich dazu. Ja, Ja, ich habe schon die Gabenlisten im Neuen Testament erwähnt. Paulus schreibt zum Beispiel im Römerbrief über Prophetie, über Amt, da habe ich nicht so richtig rausgekriegt, was das ist. Das Lehren, also das Unterweisen im Wort Gottes, das Ermahnen, also die liebevolle Korrektur zurück zu einem richtigen Weg mit Gott, das Trösten, das Geben, also das besonders großherzige Teilen, Leitungsgabe gibt es und Barmherzigkeit. Offenbar haben manche Christen ein besonders großes Herz, was auch eine Gabe sein kann. Und dann geht es weiter in 1. Korinther 12, da heißt es dann zum Beispiel ein Wort der Weisheit, also ein genau richtiger Gedanke im richtigen Moment gesprochen, ein Wort der Erkenntnis. Glaube, da war es, offenbar ein besonders großes Vertrauensmaß an Glaube oder so. Dann natürlich Heilung von Krankheiten oder Ähnlichem. Wunder im weitesten Sinn, Prophetie, da haben wir es schon wieder. Geisterunterscheidung, also so diese Fähigkeit zu wissen, okay, redet da jetzt der Geist Gottes oder ist das jetzt irgendwie menschlich oder ist vielleicht was Dämonisches dabei? Zungenrede, da komme ich auch noch drauf. Also das Reden in vom Geist Gottes eingegebenen Sprachen und die Auslegung davon ist noch eine separate Gabe. Dann gibt es auch sogenannte Gemeindeämter, kann man vielleicht sagen. Der Geist Gottes setzt unter anderem in der Gemeinde Christi ein, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, also Leiter und Seelsorger und Lehrer des Wortes Gottes. Klammer auf, spannend daran finde ich, die Gemeindelehre des Neuen Testaments kennt nicht so diesen einen starken Pastor, der alles macht. Das ist leider querbeet in verschiedenen Kirchen so etabliert. Aber Gottes Geist hat eigentlich im Sinn, dass eine Aufgabenteilung da ist. Also es gibt hier zum einen Evangelisten, die zum Glauben aufrufen, dann gibt es aber andere Personen, die Lehrer sind, andere, die Hirten sind. Das ist auch nochmal so eine Anfrage an unsere Gemeindestrukturen heute. Aber jetzt für unser Thema hier ist wichtig, der Heilige Geist setzt sozusagen Menschen in bestimmte Funktionen auch in seiner Gemeinde ein und gebraucht sie zu Gottes Ehre. Übrigens ist eine Trennung hier immer nicht klar möglich. Also das seht ihr jetzt zum Beispiel daran, dass hier Evangelisten und Lehrer nebeneinander stehen. Ja, also ein Evangelist ist ja im Prinzip jemand, der verkündigend nach außen wirkt, der Menschen zum Glauben an Jesus Christus ruft. Aber das überschneidet sich natürlich, weil da ist immer selbstverständlich auch biblische Lehre dabei. Und wenn du Gottes Wort lehrst, dann hat das natürlich immer auch eine evangelistische Perspektive, weil es ja immer auch Glauben wecken soll. Also man kann es nicht immer so ganz scharf trennen. Ja, der Geist Gottes, hat eine missionarische Wirkung. Das hatten wir eben schon gesagt. Gottes Geist stellt Jesus Christus in den Mittelpunkt. Er möchte, dass Menschen auf Jesus Christus hingewiesen werden. Das sehen wir zum Beispiel an Pfingsten in Apostelgeschichte 2, wo die Apostel und die ersten Jünger getränkt werden mit dem Heiligen Geist und sie fangen an, in fremden Sprachen zu sprechen, in dem Fall reale gesprochene Sprachen. Oder die Pfingstpredigt von Petrus, das ist das, wo sich Tausende auf einmal bekehren, geschieht auch unter Anleitung des Heiligen Geistes. Also hier sehen wir, der Geist Gottes hat immer ein Interesse daran, dass Gottes Wort verkündigt wird und dass Menschen hören, was Gott in ihr Leben hineinsprechen möchte und sie zur Bekehrung zu Jesus zu bewegen. Dazu bewegt der Geist natürlich auch seine Gemeinde. Wir lesen ein paar Kapitel später. Da kommt eine Gemeindeversammlung, eine Gebetsversammlung zustande. Und dann geschieht Folgendes, sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Also der Heilige Geist räumt offenbar auch Hindernisse aus dem Weg für die Verkündigung, in dem Fall, dass er der Gemeinde die Angst, die Zurückhaltung irgendwie nimmt und rüstet sie aus mit einer Begeisterung, mit einem Mut, dass sie rausgehen und Leuten von Jesus erzählen. Ganz wichtiger Punkt, der so eine Überschrift über dieses ganze Geistesgabenthema ist, sie sollen in Liebe eingesetzt werden. Ihr kennt diese bekannte Stelle aus 1. Korinther 13. Wenn ich eine Riesenliste an Gaben Gottes zur Verfügung hätte, aber würde das ohne Liebe machen, ist es nichts wert. Paulus schreibt, wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, Engeln haben Sprachen, interessant, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Klingel heißt es, ja. Also die Liebe muss im Zentrum stehen. Das ist sowieso das ganze Thema eigentlich im 1. Korintherbrief. Alles, was in der Gemeinde geschieht, soll von der Liebe zu Jesus, von der Liebe zueinander getragen sein. Das muss man eben bedenken. Also es darf nie darum gehen, dass man sich irgendwie dann mit dem, was Gott einem an Gaben schenkt, profiliert oder dass man es zum Schaden für andere einsetzt oder auf eine, ich sag mal, hartherzige, verurteilende Art und Weise oder so, sondern es soll in der Liebe geschehen. Und der Fokus soll der Aufbau der Gemeinde Jesu sein. Ich meine, dass im Griechischen hier das Wort oikodomä steht. Oikos ist das Haus, domä heißt das Bauen, also das Haus Gottes wird aufgebaut in der Kraft des Heiligen Geistes. Und Paulus geht so weit zu sagen, alles muss dem geistlichen Aufbau der Gemeinde dienen. Also das zahlenmäßige und aber auch das geistliche Wachstum der Gemeinde. Also was hilft dazu, dass Jesus noch mehr aufleuchtet? Was hilft dazu, dass Menschen weiter im Glauben wachsen, dass wir als Gemeinde noch tiefer, noch hingegebener mit Gott unterwegs sind? Das hat der Heilige Geist auf dem Herzen. Das ist aber nicht alles. Es gibt auch noch ein Zweitziel, und zwar die eigene, da habe ich jetzt einen falschen Punkt oder einen ausgelassen? Okay, erzähle ich so. Der Geist Gottes hat auch den Wunsch, dass wir durch die Begegnung mit ihm auferbaut werden. Also, dass unser Glaube aufblüht, dass er aufgeht sozusagen wie so eine Blume in der Sonne. Kann man auch bei Paulus sehen. Da geht es auch nochmal um dieses Thema Sprachengebet. Ne? Also, ich bete oder spreche in einer Sprache, die der Heilige Geist mir eingibt. Und da heißt es dann, ich verkürze das jetzt mal sinngemäß in 1. Korinther 14, wenn einer so eine Sprache vom Heiligen Geist eingegeben gekriegt, soll er um eine Übersetzung beten, damit die anderen es auch verstehen, auch was davon haben. Wenn das nicht passiert, dann soll er es für sich selber machen. Ja, Paulus hätte ja auch schreiben können, also wenn keine Übersetzung kommt, dann sei bitte still, sagt er aber nicht, sondern er sagt, dann soll er es, Anweisung, soll er es für sich selber tun, ja, nur für sich zu Gott reden. Also dann ist offenbar auch okay, wenn ich eine Geistesgabe dazu einsetze, dass die Beziehung zwischen Gott und mir zum Wachsen kommt. So, jetzt sind wir aber wieder dabei. Jetzt ist die Frage, gibt es denn bestimmte Geistesgaben, die es heute nicht mehr gibt, die zur Zeit des Neuen Testaments, zur Zeit der Bibel, zur Zeit der Apostel aktiv war, aber jetzt nicht mehr? Es gibt nicht wenige Christen, die sagen, diese ganzen, ich sag mal, etwas ungewöhnlicheren Gaben, wie Prophetie, wie Sprachenrede oder so, das gibt's nicht mehr. Das ist sozusagen obsolet. Heute ist die Bibel abgeschlossen, das Gründungszeitalter der Apostel ist vorbei und da ist das nicht mehr notwendig. Leute, die diese Position vertreten, berufen sich gerne auf 1. Korinther 13 und sagen, ja guck mal, da steht's doch. Jetzt sehen wir, erkennen wir, wie in einem blank polierten Stück Metall nur rätselhafte Umrisse. Das waren die Spiegel der damaligen Leute, die waren nicht so scharf gestochen wie unsere heute, das war eher so ein bisschen blasses Bild. Also heute sehen wir nur wie in einem blank polierten Stück Metall, wie in einem unvollkommenen Spiegel. Dann aber werden wir alles direkt zu Gott, das ist ein Tippfehler, dann werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, muss es eigentlich heißen. Ja, ein bisschen schwer verständliche Formulierung. Es wird halt gesagt, gut, jetzt haben wir eine stückweise Erkenntnis, unsere Erkenntnis von Gott, unser Wissen von Gott, unser Wandeln mit Gott ist nicht perfekt, aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo das Vollkommene da ist, heißt es wörtlich. Und manche Leute sagen eben, ja, damit ist gemeint, das Vollkommene ist irgendwie die Fertigstellung des Neuen Testaments oder der Abschluss des Zeitalters der Apostel der ersten Gemeinde. Und das ist damit gemeint. Ne? Und zu dem Zeitpunkt, bis dahin ist Prophetie und sowas noch sinnvoll und da gab es das noch, aber seitdem ist das nicht mehr wichtig, denn jetzt ist ja das Vollkommene da. Das halte ich für eine extrem abenteuerliche Auslegung, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich habe mal spaßeshalber in der Bibel geguckt, wo im griechischen und hebräischen Original diese Wendung vorkommt, von Angesicht zu Angesicht, was Paulus ja hier verwendet. Und das ist zumindest in den Originalsprachen der Bibel eigentlich immer eine direkte Begegnung mit Gott. Also wirklich im wörtlichen Sinne von Angesicht zu Angesicht, wie Mose am Dornbusch. Ich würde sagen, die sinnvollste Interpretation von dieser Stelle ist, zu sagen, die Gaben, die der Heilige Geist seiner Gemeinde gibt, die sind so lange aktiv, bis wir Gott, bis wir Jesus Christus einmal von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen werden. Nämlich dann, wenn die Ewigkeit anbricht. Es gibt überhaupt keine Grundlage in der Bibel für diese Behauptung, dass bestimmte Gaben mit dem Abschluss des Neuen Testaments oder irgendwie so aufgehört hätten. Also das ist wirklich die einzige Stelle, wo sich da so ein bisschen drauf berufen wird, und die gibt es einfach nicht her. Im Gegenteil, alle anderen Stellen, wo so das Thema aufkommt, gehen eigentlich die Autoren der Bibel, vor allen Dingen Paulus, ganz selbstverständlich davon aus, der Heilige Geist gibt Gaben und die gibt es dann in der Gemeinde. Aber dass eine davon aufhört, ist nicht gesagt. Was natürlich dann bedeutet, sowas wie Prophetie, sowas wie Sprachenrede existiert auch heute noch. Und man kann nicht per se sagen, das hat irgendwie aufgehört. Es ist nicht überall unter allen Christen in allen Gemeinden gleich stark vertreten, ja. Aber zu sagen, das hat Gott sozusagen abgeschafft, das sehe ich nicht. Es gibt noch einen sehr gewichtigen Irrtum, dem ich mal so begegnet bin. Vom Heiligen Geist begabt zu sein, ist nicht deckungsgleich damit, moralisch perfekt zu sein. Was soll das heißen? Ich war mal in einem Hauskreis, wo eine junge Frau gesagt hatte, also ich war mal auf einer Freizeit mit dabei, da war auch irgendwie, ich weiß nicht, von so einer Pfingstgemeinde oder so eine Freizeit, und da waren auch so einige Leute, die dann so prophetisch geredet haben und so. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, die machen das irgendwie so, um sich selber in den Vordergrund zu stellen und um sich selber so groß zu machen. Und deswegen glaube ich nicht, dass das wirklich Gottes Wirken war. Das ist menschlich verständlich, aber dieser Schluss ist biblisch gesehen nicht zulässig. Warum? Ich weiß nicht, ob ihr mal den ersten Korintherbrief ganz durchgelesen habt. In dieser Gemeinde waren wirklich grauenhafte Zustände. Mal so ein paar Beispiele. Es gab Spaltungen, es gab Lieblosigkeit, es gab sexuelle Unsitten bis hinten gegen. Juristischer Streit zwischen Christen vor den Augen von Nichtchristen, unwürdig gefeiert das Abendmahl, keine Rücksicht auf Arme in der Gemeinde und so weiter. Also es ist so eine Gemeinde, ich glaube, wenn es die heute gäbe, dann würde ich da einen großen Bogen drum machen. Also wirklich heftige Missstände. Aber trotzdem schreibt Paulus nirgends, so, und deswegen ist auch euer Gabenleben hier nicht echt. Also das, was ihr hier an Gaben habt oder so, das ist nicht Gottes Wirken. In eine ähnliche Richtung geht Rudolf Ebertshäuser, wie gesagt, einer von diesen sehr anticharismatischen Autoren. In einem seiner Bücher zieht er so ein bisschen über einen relativ bekannten Prediger her, ich weiß nicht mehr, wer es war, der auch irgendwie ziemlich in Sünde gefallen war. Und dann hat Ebertshäuser darüber geschrieben, ja, jemand, der so in einem Sündenpfuhl lebt, der kann auf keinen Fall seine Berufung und seine Gaben vom Geist Gottes haben. Diese Logik funktioniert nicht, ja. Paulus schreibt an diese Gemeinde in Korinth und geißelt mit sehr deutlichen Worten diese Missstände. Und trotzdem sagt er zu ihnen, ihr seid der Tempel Gottes. Und er fängt diesen ganzen Brief damit an, dass er sagt, Leute, ihr seid so reich beschenkt mit Geistesgaben, das ist wunderbar. Und jetzt noch einige Anweisungen, wie ihr das bitte lebt. Ja? Also obwohl diese Christen hier überhaupt nicht reif und verantwortungsvoll ihr Christsein leben und diese Gemeinde wirklich furchtbar ist an ein paar Stellen, zieht Paulus nie den Schluss, deswegen ist eure Prophetie unecht, eure Sprachenrede unecht und so weiter, ist alles nur gefaked sozusagen. Nein, es ist echt. Deswegen Vorsicht mit dieser Gleichung, heiliger Lebensstil und Geistbegabtheit. Das kann man eben nicht so eins und eins ineinander setzen. Bedenkt bitte auch mal, Gaben müssen trainiert werden. Ich sag mal so, wenn jemand jetzt eine Predigtgabe hat oder eine Gabe, Lobpreis zu leiten oder so, das ist ja in den seltensten Fällen so, dass das von jetzt auf gleich von 0 auf 100 so funktioniert. Da braucht es auch Übung, da braucht es auch Praxis, da braucht es auch mal Korrektur, da braucht es manchmal Weiterbildung. Gaben muss man lernen. Also nur weil der Heilige Geist mir eine bestimmte Gabe verliehen hat, heißt das nicht, dass ich von jetzt auf gleich auch fähig bin, damit verantwortungsvoll umzugehen. Und diese Barmherzigkeit, finde ich, die sollten wir auch Geschwistern gegenüber aufbringen, die vielleicht mit Prophetie oder so mal verletzend und mal unreif umgegangen sind. Das ist nicht in Ordnung. Ja, das muss anders werden. Aber man darf Fehler machen. So, jetzt zu dem Thema, wo ich mich am meisten darauf gefreut habe. Der spektakuläre Geist Gottes. John MacArthur, bekannter anticharismatischer Prediger aus den USA, hat in einem seiner Bücher mal folgenden Satz geschrieben: Der Heilige Geist wirkt nicht spektakulär, schrill und showmäßig wie ein Zirkus, sondern in der Regel still und unscheinbar. Damit hat er bestimmte charismatische pfingstliche Gemeinden im Blick, wo es, ich sag mal, durchaus ein bisschen turbulenter zuging in manchen Versammlungen. Und er sagt, also da, wo so richtig die Post abgeht und wo es laut ist und irgendwie so, das ist nicht der Heilige Geist. Denn der geht wirklich nur ganz behutsam und ganz sachte und leise ans Werk. Da habe ich so meine Anfragen dran und ich möchte euch gerne zeigen, warum. Schauen wir mal in Apostelgeschichte 2 nochmal. Finde ich zu genial. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Einige allerdings sagten spöttisch, die haben nur zu viel von süßem Wein getrunken. Machen wir uns bitte mal klar, was das heißt. Wer von euch hat schon mal einen betrunkenen Menschen gesehen? Einmal Arme hoch. Ja. Wisst ihr, wie ein betrunkener Mensch aussieht? Der torkelt, der lallt unter Umständen. Der ist, ja, man sagt ja gerne so ein bisschen angeheitert, so ein bisschen, ne? Also man merkt schon, okay, der hat irgendwie ein bisschen was intus, ja? Und verhält sich, sag mal, nicht so unbedingt normgemäß. Also wenn jemand so richtig sich die Kante gegeben hat und noch gehen kann, dann ist das unter Umständen sehr lustig und halt nicht so, wie ein nicht betrunkener Mensch sich jetzt unbedingt verhält. So, und das Spannende ist, am Pfingsttag sind die ersten Jünger von Jesus mit dem Heiligen Geist erfüllt worden und haben genau so ausgesehen. Irgendwie haben die ihren Umstehenden da den Eindruck vermittelt, die haben sich hier irgendwie heute Morgen völlig die Kante gegeben. Und der Wein damals im alten Israel, der ist wirklich süß, der hat es wirklich auch in sich. Also das heißt ja offensichtlich, wenn Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dann kann sich das ja offenbar auch körperlich äußern und durchaus auch so, dass das auf Menschen drumherum echt mal merkwürdig wirkt. Ja? Betrunkene Jünger an Pfingsten, in Anführungsstrichen, habe ich es mal genannt. Ich habe noch mal ein bisschen weiter gegraben und mir ist aufgefallen, im Alten Testament wird im Hebräischen oft ein Wort verwendet, was in den deutschen Bibeln Luther und so mit Weissagen wiedergegeben wird. Im Hebräischen steht da ganz oft das Verb hitnabe. Da kommt auch Navi her, der Prophet. Hitnabe ist eine andere Wurzel davon sozusagen. Und in dem Wörterbuch, wo ich geguckt habe, wird das übersetzt mit als Prophet auftreten, verkündigen, Weissagen, prophezeien, aber dann auch von prophetischer Begeisterung ergriffen sein oder ergriffen werden, in prophetische Ekstase geraten. Oh, das ist so ein Wort, das hören wir manchmal als Christen gar nicht gern. Ekstase, da denken wir sofort an irgendwelche okkulten, ich weiß nicht was Sachen. Aber die Bibel sagt, es haben Menschen weiß gesagt, hitnabe, sind durch den Geist Gottes in Ekstase geraten. Amüsantes Beispiel, König Saul, der erste König von Israel, der ist auf dem Weg nach Ramah, eine Stadt in Israel, nur heißt es, schon auf dem Weg dorthin kam der Geist Gottes auch über ihn. Er wurde noch im Gehen von der Begeisterung ergriffen, bis er in der Prophetensiedlung ankam. Dann warf auch er seine Oberkleider ab. Könnt ihr euch einen Prediger stellen, der seinen Sakko hier auf einmal so wegschmeißt oder sowas, ja? Er warf seine Oberkleider ab, redete ergriffen wie ein Prophet vor Samuel, bis er erschöpft zu Boden fiel. Den ganzen Tag und die folgende Nacht lag er so entblößt auf der Erde. Das ist kein Dämon, der hier am Werk ist, das ist der Heilige Geist. Also Saul ist so wirklich mitgerissen vom Heiligen Geist, dass er sein Obergewand auszieht und schmeißt das fröhlich weg und dann liegt er auch noch da am Boden und ist völlig irgendwie, ich weiß nicht, in so einem Trancezustand versunken. Das, ihr Lieben, ist biblisch belegtes Wirken des Geistes Gottes, in prophetische Ekstase geraten. Kleine Ergänzung dazu, das Alte Testament kennt auch eine Ekstase im Heiligen Geist unter Musik. Nochmal in der Zeit von Saul, Da heißt es, danach wirst du, König Saul, zum Hügel Gottes kommen, zum Wachposten der Philister. Gleich am Stadtrand begegnest du einer Gruppe von Propheten, die von der Opferhöhe herabkommen. Vor ihnen her werden Harfe, Tamburin, Flöte und Zither gespielt und sie weissagen. Also offenbar kann ein besonderes Wirken des Heiligen Geistes auch durch Musik gefördert werden. Deswegen finde ich es gar nicht mal so unbiblisch, wenn man zum Beispiel einen Lobpreisgottesdienst hat und man gibt dem Heiligen Geist Raum und man merkt, es ist so eine ganz dichte geistliche Atmosphäre da und ungewöhnliche Dinge geschehen. Ja, kann sein. Jetzt könnte man sagen, ja, das Alte Testament, aber wo gibt es das denn im Neuen Testament? Gibt es auch. Passt auf. Paulus hat in Apostelgeschichte 22 eine Vision, heißt es im Tempel, und da steht im Griechischen das Wort Ekstasis. Was sagt das Wörterbuch? Außer sich sein. Huch. Verwirrung, Staunen, Entsetzen, Verzückung. Das deutsche Wort kommt vom Wort zucken. Ja? Dann heißt es da weiter, ein von Gott gewirkter Zustand, bei dem das Bewusstsein ganz oder teilweise aufgehoben ist. Auch das wieder so ein Gedanke, da wird uns vielleicht so ein bisschen anders, wenn wir das so lesen, aber das gibt es in der Bibel. Ekstasis, Ekstase, das ist kein heidnisches, okkultes Phänomen, gibt es da auch natürlich in dem Bereich, aber auch der Geist Gottes wirkt so etwas. Jetzt komme ich zu einem ganz sensiblen Punkt. Wer von euch hat schon mal etwas von dem Phänomen Slain in the Spirit gehört? Erschlagen im Geist, glaube ich, heißt das auf Deutsch. Okay, macht nichts. Manche Leute haben mir erzählt, ich habe es selber erst einmal erlebt, dass in bestimmten christlichen Versammlungen es passiert, dass Leute auf einmal so ein bisschen umkippen oder so ein bisschen schwach werden. Und da ist für nicht wenige Christen der Punkt erreicht, wo sie sagen, also das ist definitiv ein dämonisches Wirken, das tut der Geist Gottes nicht, dass Leute da in der Anbetung sind und die verlieren auf einmal irgendwie so den Boden unter den Füßen, das ist auf keinen Fall Gottes Wirken. Das ist zum Beispiel ein Kerngedanke bei der Berliner Erklärung gewesen. Anfang des 20. Jahrhunderts hat es bei uns in Hessen, so in Nordhessen, eine Erweckung gegeben, Groß-Almerode und so. Und da gab es auch sehr viel Wirken des Heiligen Geistes, aber manche haben sich da ein bisschen auf eine ungute Weise von mitreißen lassen und sind da so ein bisschen unverantwortlich auch mit umgegangen. Und wenn ich richtig informiert bin, da gab es da auch solche Phänomene, wie dass Leute da zu Boden gegangen sind. Und dann haben Vertreter der Gemeinschaftsbewegung sich hingesetzt und sagt, das ist ein Geist von unten, der da wirkt. Das ist nicht Gottes Wirken. Denn das Einzige, was Gottes Geist bewirken würde, ist, dass Menschen in Anbetung vor ihm niedergehen. Das ja, aber auf keinen Fall einfach so umkippen, das ist satanisch, das ist dämonisch. Ja, Problem, auch das ist ausdrücklich biblisch belegt. Schauen wir mal ins Buch Daniel, Daniel 8. Als er, also ein Engel Gottes, mit mir, mit Daniel redete, sank ich ohnmächtig zur Erde auf mein Angesicht. Oder Johannes, als er in der Offenbarung Jesus gegenübertritt, als ich ihn, Jesus, sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Also ganz ehrlich, dieser Wortlaut lässt für mich eigentlich keinen Zweifel darüber, dass es hier nicht darum geht, dass jemand ehrfürchtig vor Gott sozusagen bewusst auf die Beine geht, sondern die Nähe Gottes kann offensichtlich auch unser Stehvermögen übersteigen. Ein Dozent von uns im Studium hat das mal so ein bisschen verglichen, ja, mit einer Stromleitung. Wenn ich hier zu nahe komme, dann fällt mich das zu Boden. Da bin ich nicht für gemacht. Ist vielleicht ein bisschen drastischer Vergleich, aber so ein bisschen kann man sich das vielleicht so denken. Ja, Gottes Gegenwart kann überwältigend sein. Und wenn unser Körper, wenn unsere Seele in direkten Kontakt mit Gottes Gegenwart kommt, dann kann das offenbar passieren, dass Menschen wie ohnmächtig oder wie tot sogar zu Boden gehen. Also haben wir auch da einen klaren biblischen Beleg dafür. Es sagt niemand, dass man nur dann ein richtiger Christ ist, wenn man das mal erlebt hat, ne? Das nicht. Aber es kann offenbar vorkommen. Von daher können wir nicht hingehen und sagen, also ihr lieben Pfingstgeschwister da drüben, also da bei eurem Lobpreisgottesdienst neulich, wo da alle umfielen, nee, das ist von unten. Ist es nicht. Wichtig da ist aber auch zu bedenken, der Heilige Geist macht nicht einfach nur willenlos. Also wir sind nicht irgendwie eine Marionette des Heiligen Geistes und er zwingt uns irgendwas auf. Kann man zum Beispiel an folgenden Stellen sehen. Paulus gibt ja im 1. Korintherbrief einige Anweisungen dazu, wie solche Gaben wie Prophetie, Sprachenrede und so gehandhabt werden sollen. Ich würde euch wirklich empfehlen, also den ganzen 1. Korintherbrief zu dem Thema mal durchzulesen, besonderen Fokus auf die Kapitel 12 bis 14. Das ist wirklich spannend. Und da heißt es zum Beispiel, wenn da in der Gemeinde ein Prophet aufsteht, der gerade eine spontane Botschaft von Gott bekommt, und gleichzeitig kriegt aber ein anderer eine Botschaft von Gott, dann soll der Erste den Mund halten, sich widersetzen und der Zweite soll reden. Das bedeutet ja offensichtlich, habe ich eine Kontrolle darüber. Also wenn ich vom Geist Gottes was eingegeben kriege, habe ich offenbar trotzdem die Kontrolle darüber, ob ich das jetzt weiter sage oder ob ich aufhöre zu sprechen, damit der Nächste dran ist. Ja, es ist eine Kontrolle da. Oder hier ein Stückchen weiter sehen wir, bemüht euch um die prophetische Gabe und wehrt nicht der Zungenrede. Auch nochmal so ein Satz, den wir uns sehr zu Herzen nehmen müssen. Lasst aber alles ehrbar und ordentlich zugehen. Also völliges Chaos und Durcheinander ist auch nicht in Gottes Sinn. Er ist ein Gott der Ordnung, lasst alles ehrbar und ordentlich zugehen. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und diese Ermahnung zeigt ja auch, auch wenn man dem Heiligen Geist in einer Gemeinde wirklich freie Bahn einräumt, das heißt, man hat als Gemeinde trotzdem eine Verantwortung, dass es ordentlich zugeht und dass nicht irgendwie alles völlig im Durcheinander ausartet. Also haben wir offensichtlich eine Einflussmöglichkeit daraus. Und das ist deswegen, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil ich merke, dass viele Christen manchmal sehr große Berührungsängste haben mit diesem ganzen Thema Wirken des Heiligen Geistes, gerade so, wenn es ans prophetische Wirken und so geht oder eben auch körperliche Äußerungen des Heiligen Geistes. Und ich glaube, wir können aber dem Geist Gottes vertrauen, dass er uns nicht einfach überrumpelt und dass wir uns da keinem Zwang aussetzen, sondern dass er uns da auch liebevoll und sachte anfasst. Ne? Und es ist gleichzeitig natürlich auch eine Ermahnung an Gemeinden, wo es wirklich ein bisschen zu sehr turbulent ist, dass man sagt, okay, ja, freie Bahn für den Heiligen Geist, aber bitte auch in einer gewissen Ordnung. Ja? Ich komme zum Schluss. Es gibt so einige Ermahnungen in der Bibel im Umgang mit dem Heiligen Geist. Zum einen löscht den Geist nicht, heißt es im 1. Thessalonicher Brief. Den Geist löscht nicht aus. In der Lutherbibel steht, den Geist dämpft nicht. Das ist zu schwach übersetzt. Das heißt wirklich, löscht den Geist nicht aus. Also wo das Feuer des Geistes Gottes brennt, kippt bitte nicht irgendwie Wasser drüber. Prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Ist mir deswegen wichtig, weil es sehr viele Gemeinden gibt, die sagen, ja gut, also meinetwegen gibt es sowas wie Prophetie und so, was der Heilige Geist da so macht. Aber das überlassen wir mal den charismatischen Geschwistern nebenan. Wir können da nicht so viel mit anfangen. Paulus schreibt, prophetische Rede verachtet nicht. Und eben haben wir es auch nochmal gehört, bemüht euch um die Gabe der Prophetie. Also räumt dem einen Platz ein. Es ist Teil des Gemeindelebens, wie Gott es sich vorstellt. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Manche Christen gehen so vor, prüft aber alles, das Schlechte kritisiert und macht es gar nicht. Das steht aber nicht da. Es steht, prüft alles, das Gute behaltet. Also ja, es gibt da Missbrauch, es gibt falschen Umgang damit, es gibt unverantwortlichen Umgang damit, aber dann bitte nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern das Gute behaltet. Also seid auch offen, dass Gott dafür Gutes wirken will, auch heute noch. Ein wichtiger Punkt auch, sich von Sünde fernzuhalten, also wirklich mit Jesus im Zentrum einen heiligen Lebensstil einzuüben, sonst kränkt ihr den Heiligen Geist. Also wenn man sich jetzt fragt, gut, was heißt das denn, den Heiligen Geist nicht löschen? Das ist eine Antwort, die die Bibel selber gibt. Bemüht euch um einen Lebensstil, in dem Jesus Christus sichtbar wird. Denn das zu unterlassen heißt, den Heiligen Geist zu verdrängen. Das ist eine wichtige Warnung. Spannend daran finde ich auch, ich soll als Christ offenbar aktiv einsetzen, was der Heilige Geist auch in mich reingelegt hat. Also das ist irgendwie nichts Passives, sondern ich habe offenbar auch einen Eigenanteil daran, dass Gottes Geist wirklich ungehindert wirken kann. Wird auch nochmal in der letzten Bibelstelle deutlich, die ich euch heute Morgen mitbringen möchte. Na? Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich fliege es gerade nochmal so ein bisschen drüber. Epheser 5. Betrinkt euch nicht, das führt zu einem zügellosen, verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Ich finde dieses Nebeneinander von Betrinken und vom Geist Gottes erfüllen sehr interessant. Also lasst euch nicht mit Wein volllaufen, sondern mit dem Heiligen Geist, könnte man sagen. Und dann gibt es hier so ein paar Dinge, die da helfen können. Das Einsetzen von Lobpreis, sich gegenseitig ermutigen, also Gemeinschaft leben und in die Tiefe wachsen lassen, dankbares Gebet, gegenseitige Unterordnung in Ehrfurcht vor Jesus. Also als einzelner Christ und als Gemeinde miteinander in die Gemeinschaft mit Jesus hineinwachsen, ja, ist ein Weg, dem Heiligen Geist den Weg zu bereiten. Ich glaube aber, es ist auch wichtig, wie ich glaube, Albert Frey war es, in einem Lied gesagt hat, Heiliger Geist, komm, wirke unter uns, heißt es in diesem Lied, mit Freiheit und mit Macht, mit Liebe und mit Kraft, Atem Gottes, wirke unter uns. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ihr habt jetzt ganz, ganz viel neue, vielleicht auch altbekannte Gedanken mitbekommen, sehr viel Bibelwissen. Und wenn ihr jetzt, genau wie ich, so ein bisschen an dem Punkt steht und euch fragt, gut, was machen wir jetzt damit, wäre mein erster Vorschlag, Gott darum bitten, dass er seinen Heiligen Geist wieder neu unter uns wirken lässt. Und was das dann konkret für uns als Einzelne oder für uns als Gemeinde heißen kann, das wird er uns dann schon zeigen. Aber ich wünsche mir eine neue Sehnsucht und ein neues Verlangen dafür, dass wir wieder Hunger nach dem Heiligen Geist haben, dass wir nicht da stehen bleiben zu sagen, ja, den gibt's irgendwie, sondern dass wir sagen, ich möchte mehr von Gott erleben und wir wollen ihm Raum geben unter uns. Ich hoffe, dazu konnte ich euch ermutigen. Und ich möchte gerne zum Abschluss meines Vortrags beten. Ja, Herr, du hast uns in deinem Wort ganz viel über deinen Geist gesagt und viel auch darüber gesagt, welche Stellung du deinem Heiligen Geist in deiner Gemeinde zugedacht hast. Und du siehst, wo uns das als deine Kirche, als deine Gemeinde schon gelungen ist. Du siehst aber auch, wo wir da noch Wachstumspotenzial haben, wo wir vielleicht Berührungsängste mit deinem Geist haben, wo wir vielleicht manche Dinge auch noch nicht verstehen oder uns an manches nicht so richtig rantrauen. Herr, und wir wollen dich bitten, dass du diese Berührungsängste abbaust. Wir wollen dir nicht im Weg stehen mit unserem Bild von dir, mit unserem Bild von Gemeinde, mit dem, was wir erwarten von dir oder auch nicht, sondern wir wollen darauf hören, was möchtest du durch deinen Geist unter uns wirken? Und wir laden dich ein, ja, einige Wochen vor Pfingsten, dass du uns neu berührst durch deinen Geist, damit du, Vater, du, Herr Jesus Christus, groß gemacht wirst in unserem Leben. Danke, dass du unter uns bist, durch den Geist, mit deinem Segen. Amen.